Vielen Dank. Wir haben es alle schon geahnt, dass die Medienwelt so aussähe, aber am Beispiel der Schweiz natürlich jetzt sehr stringent belegt bekommen. Herr Imhoff, Sie haben die Schweiz als die Zukunft der Bundesrepublik bezeichnet, was die Medienwelt angeht natürlich. Sehen Sie das so, dass sich in der Schweiz etwas jetzt schon so dramatisch abzeichnet, wie es bei uns kommen könnte?
Ja, einfach weil, nicht, wenn in der Schweiz eine Zeitung groß ist, dann hat sie 80.000, 90.000 Auflagen, wie etwa die Basler Zeitung, wofür sich jetzt der schweizerische Rechtspopulismus interessiert. In Deutschland hat eine Zeitung, eine vergleichbare Zeitung, 250.000, 300.000 Auflagen. Das heißt, das Polster und die Skaleneffekte sind noch größer, deshalb ist das Dämpfungskissen in ökonomischer Hinsicht noch etwas stabiler. Das ist ja, meine ich, Zukunft, die Schweiz ist Zukunft in der Gegenwart für Deutschland diesbezüglich. Man ist aber auch in Deutschland, das ist ganz klar, Abbau der Korrespondentennetze, Abbau des Journalismus als professioneller Expertenjournalismus in Ressorts geteilt. Das heißt, die Krise der Medien ist in Deutschland längst angekommen.
Nun gibt es im Vergleich zur Schweiz bei uns noch eine größere Zahl überregionaler Zeitungen, die dem entsprechen würden, was Sie für die NZZ beschreiben. Ja, ja. Das heißt, sehen Sie auch da die Gefahr, dass dieser Sog, der durch Gratisjournalismus, der bei uns ja eher im Online-Medium vorhanden ist und in den Abonnementzeitungen, in den Anzeigenblättern, die aber nicht so vergleichbar sind, sehen Sie, dass trotz dieser noch existierenden Kultur der nationalen Qualitätszeitungen, das bei uns dermaßen schnell gehen kann?
Ja, die Zeichen stehen an der Wand. Wir haben in der Süddeutschen Zeitung einen massiven Stellenabbau gehabt. Wir haben das auch in der Frankfurter Zeitung, in beiden. Wir haben das in mehreren überregionalen Zeitungen. Das Einzige, was funktioniert, ist die Zeit, eine Wochenzeitung. Also überall sonst haben wir Abnahmen und wir haben unterhalb dieser überregionalen Zeitungen ein gewaltiges Zeitungssterben in Deutschland. Wir müssen uns fürchten um die internationale der Qualitätsmedien. Wenn wir hingucken, wie die Besitzverhältnisse sind und die Einkommensverhältnisse sind, dann haben wir Schwierigkeiten nicht nur in der NZZ. Die NZZ trendiert nicht mehr. Man muss sich die Frage stellen, für die Schweiz, kann sich die Schweiz leisten, die NZZ zu verlieren? Weil die Schweiz sehr stark wahrgenommen wird über die NZZ von außen her. Deutschland auch. Wir haben es bei Guardian mit erheblichen Schwierigkeiten zu tun. Le Monde ist in Schwierigkeiten, die Washington Post ist in Schwierigkeiten, die New York Times ist in Schwierigkeiten. Das heißt, die internationale Qualitätszeitungen ist ökonomisch an der Wand. Und wir können uns die Zeit noch nicht vorstellen, wie es ist, ohne diese internationale Qualitätszeitung, die Relevanzstrukturen vorgibt, aber auch Qualitätsstandard des professionellen Journalismus vorgibt.
Sie kommen auch mit Fragen natürlich gleich dran. Ich habe noch so ein paar Vorfragen an Sie. Ein Vertreter des Deutschen Zeitungsverlegerverbandes hat für Deutschland schon gefordert, dass Qualitätsjournalismus aus öffentlichen Geldern gefördert werden müsste. Sehen Sie das als Weg?
Ja, wir haben ja ohnehin nur eigentlich Unterstützungsmodelle. Wir haben Unterstützungsmodelle über Werbung. Das heißt, der Journalismus selbst ist nicht kostendeckend. Er war eigentlich nie kostendeckend, außer wir gehen zurück in die Gesinnungspresse. Da ging es aber nicht darum, etwas zu verdienen, sondern es ging darum, den Staatsbürger von der eigenen Gesinnungsethik zu überzeugen. Aber mit der Kommerzialisierung der Medien haben wir immer ein Unterstützungsmodell gehabt und jetzt sehen wir, dass die Werbung abzieht zu branchenfremden Akteuren, also zu Google, im Social Web, und diese Werbung kommt nicht mehr zurück. Das heißt, wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir professionellen Journalismus finanzieren. Wir haben schon das Modell der Öffentlich-Rechtlichen. Man kann sich die Frage stellen, ob nicht über ein Stiftungsmodell diese Gebühren plattformunabhängig verteilt werden auf der Basis von Qualitätsstandards für die demokratienotwendigen Medien.
Also wie stelle ich mir das vor? Dann kommt der Verleger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zusammen mit einem Vertreter von Bertelsmann zu diesem Stiftungsrat und sagt, damit wir weiter ordentlichen Journalismus machen können und die Demokratie erhalten, brauchen wir jetzt von euch Geld. Und dann entscheidet der Stiftungsrat, der natürlich politisch dominiert ist, wie ich mir vorstelle, darüber, wer wie viel kriegt. Das ist doch nicht realistisch.
Warum nicht? Wir haben in modernen Demokratien staatsferne Elemente mit öffentlichen Geldern finanziert. Niemand würde davon ausgehen, dass die Justiz in Deutschland und der Schweiz oder in Österreich systematisch durchdrungen ist von der Politik, sondern wir sind überzeugt davon, dass der Rechtsstaat in diesen Ländern funktioniert. Offensichtlich gelingt es, solche Institutionen staatsfern aufzustellen. Und das müsste auch gelingen bei einer solchen Stiftung. Ideal wäre natürlich, wenn neben Gebührengeldern noch zivilgesellschaftliche Mittel hineinkommen, die die Demokratie stärken. Und dann müssen die einzelnen Akteure, die Medienorganisationen, müssen natürlich dann formale Qualitätsauflagen erfüllen. Also sie müssen Ressorts haben, sie müssen für Ausbildung gucken, wie aber auch inhaltliche Qualitätsanforderungen erfüllen. Das Geld wird also verteilt wie in der Forschung auf der Basis von Leistung. Forschung funktioniert selbst.
Was war denn die Reaktion in der Schweiz, als Sie mit diesen Thesen angetreten sind?
Ja, der Verlegerverband mag mich nicht. der mag mich nicht, aber der ist dominiert jetzt durch Tamedia. Das ist, der hat 42% Abdeckungsquote in der deutschen Schweiz, 69% in der französischen Schweiz, das heißt eine hohe, außerordentlich hohe Konzentration. Es ist der Verleger, der am meisten Gratiszeitungen produziert, viel Radio hat auch gleichzeitig noch, im Online-Journalismus der Gigant ist. Und für die ist natürlich eine solche universitäre Qualitätsforschung eine Bedrohung, weil sie die Reputation des Unternehmens schädigt. Habe ich auch Verständnis dafür, aber unabhängig davon, die modernen Gesellschaften halten sich die Wissenschaft, damit die Wissenschaft Reflexionswissen produziert, und eine solche systematische Medienbeobachtung muss an der Wissenschaft angegliedert sein.
Nun haben Sie auch gesagt, der Ball ist im Feld der Politik, der Medienpolitik. Sie muss etwas tun, wenn sie Demokratie, wie wir sie verstehen, erhalten will. Hat ein Medienpolitiker in der Schweiz dieses Ansinnen aufgegriffen?
Ja, also das Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz hat das aufgegriffen. Auch der ehemalige Bundesrat Leuenberger, der jetzt soeben zurückgetreten ist, hat das aufgegriffen. Die Diskussion ist aber außerordentlich schwierig, weil wir es zu tun haben mit der Vorstellung, eben gerade was Sie formuliert haben, dass wenn öffentliche Gelder hier hineinkommen, dass gleichzeitig eine politische Beeinflussung stattfindet. Und wir sind ja in der Schweiz wie auch in anderen Ländern mit einer Situation konfrontiert, in der diejenigen Akteure, die über viel Geld nutzen, wieder eine Repolitisierung der Medien anstreben. Wir können das in den USA sehen über Fox News. Auch über die entsprechenden Radiostationen, die allesamt in einem Großkonzern auch wieder verhangen sind. Das heißt, wir haben es nach dem Forums-Ära, bekommen wir es, wieder mit einer Repolitisierung der Medien zu tun. In Italien ist das der Fall. Wir haben es auch in Frankreich, haben wir diese Effekte. Wir haben diese Effekte auch in Österreich mit der faktischen oder häufigen Bewegungsallianz zwischen FPÖ und der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung, die eine größere Verbreitung hat in Österreich als das neue Deutschland in der alten DDR. Das heißt, hier haben wir Konzentrationsprozesse und Verbindung von politischen Mächten wieder mit Medien, die es auch vor diesem Hintergrund der schmalen Einnahmenstrukturen des Journalismus zu beachten gilt. Das heißt, wir müssen eigentlich mit öffentlichen Mitteln der wichtigste Service Publik von Demokratien aufrechterhalten, und das ist guter Journalismus.
Nun wird man Ihnen natürlich entgegenhalten, ich mache so ein bisschen Advocatus Diaboli, ne? Es gibt öffentlich-rechtliches Fernsehen, es gibt öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt öffentlich-rechtliches Internet online, ist gerade bei uns etwas eingeschränkt worden. Ich glaube, Sie fordern die Öffnung, es sollte mehr öffentliches Internet geben. Und wir alle haben doch immer wieder gehört, dass gerade Internet, jeder kann jetzt Nachrichten verbreiten, wir können alles erfahren, die Demokratie belebt, anstatt sie zu zerstören, wie es bei Ihnen den Anschein hat.
Ohne Zweifel, also das Internet ist eine Bereicherung. Die Blogosphäre kann aber die Öffentlichkeit nicht ersetzen, nicht? Was wir brauchen und was wir auch einsehen müssen, dass Demokratien, moderne Demokratien sind anonyme Bürgergesellschaften, wo sich die Bürger nicht mehr kennen. in Social Web, aber auch in vielen Bereichen der Blogosphäre haben wir es mit themenzentrierten Gemeinschaften zu tun und nicht mit einer Gesellschaft. Wir werden also eine moderne Gesellschaft niemals organisieren können, ohne eine Öffentlichkeit, die eine Integrationsleistung erbringt für Bürgerinnen und Bürger, die sich wechselseitig nicht erkennen. Und das heißt, die Redaktionen beobachten sich wechselseitig, das politische Personal beobachtet die Öffentlichkeit, die Bürger beobachten die Öffentlichkeit und diese Medienarena selbst, hier findet die Selektion der Themen statt, der sozialen Probleme statt, die das politische System erfüllen muss. Und dann verwandelt sich Definitionsmacht im öffentlichen Raum innerhalb des politischen Systems in politische Macht und hinten raus steuert der demokratische Staat in der Sprache des Rechts und über administrative Macht. Und ohne Öffentlichkeit für eine anonyme Großgesellschaft können wir das nicht aufrechterhalten. Das heißt, die ganze Blogosphäre und auch das Social Web kann das nicht ersetzen. Aber wir könnten darüber auch wieder eine stärkere Diskussion über die großen Informationsmedien führen.
Sie haben ja in Ihren Statistiken nachgewiesen, dass die Auslandsberichterstattung dramatisch zurückgegangen ist. Das kann man in Deutschland auch beobachten. Und dass zum Beispiel, während wir alle die Globalisierung staunend betrachten und das eine immer größere Rolle spielt, auch der Einfluss der Europäischen Union immer größer wird, immer weniger darüber berichtet wird. Auf der anderen Seite wird natürlich mit der stärkeren Betonung des Regionalen und Lokalen dem Bürger eine Vertrautheit nahegebracht, die ihm Orientierung gibt in einer Welt, die für ihn auch mit noch so tollen nationalen Qualitätszeitungen nicht durchschaubar sein kann.
Ja, also das ist ohne Zweifel ein Effekt, nicht? Wenn wir sehen, wie stark jetzt die Renaissance des Nationalstaats, die Renaissance des Lokalen in der Schweiz, in Österreich, in Holland, auch in Schweden, auch in Dänemark beobachten können, wie rechtspopulistische Akteure dies bewirtschaften können, dann haben wir es zu tun natürlich mit relativer Deprivation, mit Ängsten, in denen das Lokale, das Nationale wieder ganz besonders bedeutsam ist. Das wird durch die Medien reproduziert, diesen Effekt. Das ist aber politisch außerordentlich wirksam und es unterläuft das europäische Projekt. Also wir können keine Legitimität der europäischen Mehrebenenpolitik haben ohne eine europäische Öffentlichkeit. Das heißt, wenn man das nicht hinkriegt, dann ist das europäische Projekt am Sterben. Wir kriegen für diese Mehrebenenpolitik keine Legitimität hin. Und wir müssen auch eine Form der europäischen Identität haben. Das heißt, diese Globalisierungseffekte, die wir auf der politischen, ökonomischen Schiene haben, müssen abgedeckt werden durch eine Ausdehnung der Kommunikation. Das heißt nicht, dass die nationalen Identitäten reduziert werden. Aber das heißt, dass im Grunde genommen eine europäische Identität hinzukommen muss. Was wir real feststellen, wir haben in den europäische Öffentlichkeitsforschung gemacht, zu Beginn der 90er Jahre ganz leichte Anstiege und wir haben jetzt Rückgänge. Das heißt, wenn wir sagen, eine Währungsunion ist auch eine politische Union und diesen Gegensatz gegeneinander abwägen, dann können wir das nicht haben, ohne eine einigermaßen homogenere Form der Relevanzstrukturen europäische Öffentlichkeit. Das heißt, es sollte dasselbe mit ähnlichen Relevanzstrukturen zur selben Zeit diskutiert werden.
Nun haben wir hier einen lebenden und aktiven Medienpolitiker sitzen, von dem ich weiß, dass er bald weg muss, aber deswegen will ich es Ihnen nicht ersparen, dass Sie mal darauf antworten, wie denn die Forderung an die deutsche Medienpolitik aussähe, wenn Sie das, wo ist das Mikrofon da hinten, wenn Sie das ernst nehmen, was Herr Imhoff hier für die Schweiz nachgewiesen hat.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Professor Imhoff für den wirklich sehr wertvollen Input. Und ich kann wirklich viele Analysen teilen, die Sie genannt haben. Und in der Tat stellt sich für den Medienpolitiker die Frage, wie kommen wir da raus? Wir haben ja auch eine Debatte in Deutschland, auch über die Qualität der Medien. Wobei ich meine, es ist noch zu sehr eine sehr spezifische Debatte, noch nicht in der Öffentlichkeit wirklich umfassend angekommen. Und ich will da vielleicht gleich ein Beispiel auch zu nennen. Ich finde eigentlich interessant die Frage der öffentlichen Förderung, wobei das für mich immer die Ultima Ratio ist, wenn man alle anderen Schritte gegangen ist, um einen positiven Effekt zu haben. Öffentliche Förderung würde aber auch öffentliche Akzeptanz voraussetzen. Und Dafür brauchen wir eigentlich eine Debatte auch über die Medien, über Qualitätsjournalismus. Und ich stelle fest, dass diese Debatte in der Breite eigentlich nicht stattfindet. Wir haben ja im Moment eine Debatte über das Leistungsschutzrecht der Presseverlage. Das Ansinnen kann ich auch vollkommen teilen. Das ist ja ein bisschen der Ansatz, wie können wir auch Qualitätsjournalismus auch im Online-Bereich stärker finanziell unterstützen. Aber im Moment findet so eine Debatte statt, stelle ich fest, zwischen denen, die Qualitätsjournalismus betreiben, beispielsweise kritisieren gleichzeitig dann die Verleger die Unterstützung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks oder auch dessen Ausdehnung ins Internet. Also da bekämpfen sich jetzt etwas überspitzt gesagt manche Vertreter von Qualitätsmedien eher gegenseitig, als dass sie sagen, wir haben eigentlich eine gemeinsame Zielsetzung, wie können wir eigentlich eine gesellschaftliche Debatte entzünden, um die öffentliche Akzeptanz gegebenenfalls am Ende auch für eine Förderung zu erhöhen. Im Moment haben wir natürlich, was die Förderung angeht, ganz viele Fallstricke da. Also das fängt an mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was Presse angeht, Staatswerden etc. Wir haben bei der Medienwelt die Länderzuständigkeiten. Es ist ganz schwierig, da alle 16 Bundesländer so auf einen medienpolitischen Weg zu führen. Es gelingt dann immer irgendwie in Kompromissen bei den Staatsverträgen. Aber da haben wir halt auch langjährige Institutionen, wo man sich immer weiterentwickelt. Und hier müsste man ja was völlig Neues beginnen. Das heißt, ich finde die Fragen, die Sie alle aufgeworfen haben, völlig zu Recht gestellt. Ich würde für mich auch persönlich nicht endgültig ausschließen, dass irgendwann eine öffentliche Förderung ins Auge gefasst werden kann. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine Debatte und auch die Frage, wie können die Vertreter der Qualitätsmedien selber einen Beitrag dazu leisten, damit es besser wird. Ich glaube, da ist jetzt nochmal ganz spannend auch die Online-Offline-Welt. Wie entwickelt sich das weiter? Es gibt ja jetzt erste Geschäftsmodelle, auch im Online-Bereich mit den neuen Technologien, Apps und so weiter, etwas zu machen. Da ist, glaube ich, der Weisheit letzter Schluss noch nicht gefasst. Wir werden uns damit auch sicherlich in der Enquete-Kommission auseinandersetzen, wo es um das Thema Kultur, Medien, Öffentlichkeit gehen wird. Und ich kann Ihnen versprechen, Herr Professor Imhoff, Sie werden einer der Ersten sein, die eine Einladung von uns als Experte erhalten. Ich würde an Sie auch die Frage stellen, Sie haben jetzt die Schweiz, wenn ich zu lange werde, dann brechen Sie mich ab, Herr Rosenbauer. Vielleicht die letzte Frage, um das jetzt nicht auszudehnen als Co-Referat, aber Sie sehen, mich bewegt das Thema wirklich. Mich würde natürlich interessieren, Sie haben jetzt die Schweiz beobachtet und wissenschaftlich untersucht und ich bin der Friedrich-Ebert-Stiftung ausdrücklich dankbar, die Sie ja auch deshalb eingeladen hat, weil es eigentlich nach unseren Kenntnissen ein entsprechendes Pendant in Deutschland nicht gibt. Aber Sie können mich eines Besseren belehren. Und deshalb wäre für mich mal der erste Ansatzpunkt auch, den ich wirklich auch aus dieser heutigen Veranstaltung herausnehme. Wir sind ja da auch schon in Gesprächen, dass wir mal versuchen müssen, dieses Thema auch der Beobachtung Qualitätsjournalismus aufzugreifen, weil das natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte mit unterstützen kann.
Also das ist völlig richtig. Wir hatten in der Schweiz überhaupt keine Mediendebatte. Dank diesem Jahrbuch hat es eine Mediendebatte gegeben. Letzte Mediendebatte ist 70er Jahre zurück. Da ging es gegen die Öffentlich-Rechtlichen, die als zu links galten, führte dann in die Dualisierung hinein. Ähnliche Entwicklungen in Deutschland auch. Aber erst jetzt hat es durch das Jahrbuch wieder eine Mediendebatte gegeben, die recht intensiv ist. Das heißt, das Jahrbuch oder so eine systematische Beobachtung der öffentlichen Kommunikation kann eine Debatte auslösen. Und ich bin ganz glücklich, dass Österreich möchte das jetzt auch machen. Also die Österreichische Akademie der Wissenschaften möchte auch so etwas aufbauen. Und das gibt es sonst nur in den USA durch eine Stiftung gefördert. Das heißt, wir könnten im deutschen Sprachraum, wenn man Deutschland noch gewinnen könnte, tatsächlich ein paar Nägel einschlagen.
Ich will nicht verhehlen, dass zum Beispiel der Tagesanzeiger in der Schweiz über die Vorstellung von Herrn Professor Imhoff geschrieben hat, er wolle eine idealisierte Medienordnung vergangener Tage wiederherstellen. Also in anderen Worten, das ist alles Schnee von gestern. Wir leben in einer anderen Welt, in der wird es andere Modelle geben und außerdem ist der Journalismus nicht so schlecht, wie er von ihm herausgefunden wurde und zumal das Nutzerverhalten nicht genug untersucht worden sei, da man ja gar nicht wisse, ob die bildungsfernen Schichten, die ja nicht die einzigen sind, die ein Problem sein können, sondern auch die jungen Leute, egal welcher Bildungsschicht, wenn sie keine Tageszeitung mehr lesen, dass man nicht wisse, ob die nicht heimlich vielleicht doch irgendwo in der Straßenbahn eine liegen gebliebene Zeitung lesen. Also jedenfalls in der Schweiz gibt es durchaus massive Kritik an der Untersuchung, indem sie nämlich nicht das ganze Bild wiedergäbe.
Also die genannte Kritik kommt vom größten Schweizer Verleger, Pietro Supino, also eben der Tamedia-Verleger selbst. Und derjenige, der am meisten die, also die Gratiszeitungen herstellt. Das heißt, der Schweizerische Verlegerverband sagt, das sei wichtig, die Gratiszeitungen, weil sie den Illiteralismus behebe. Das heißt, es ist wichtig, dass die Leute überhaupt lesen. Aber dann könnten sie auch Lanzerheftchen lesen. Also um den Inhalt geht es dann gar nicht mehr. Also das ist die Gratiszeitungen. Und wenn wir aber Nutzungsforschung machen, und die Medienwissenschaft macht das sehr viel, dann stellen wir fest bei den Jugendlichen, sie sind eben nicht in den anforderungsreichen Blogs und informieren sich über komplexe außenpolitische Zusammenhänge, sondern sie sind im Social Web. Und wenn sie sich für etwas interessieren, dann gehen sie auf die Süddeutsche beispielsweise oder auf Spiegel. Das sind aber die wiederum diejenigen Redaktionen, die wesentlich ressourcenschwächer sind als die entsprechenden Redaktionen im Printbereich.
Wollen Sie nochmal? Ja, vielleicht nur dazu. Also erstmal ist es ja gut, wenn es eine Debatte gibt, da gehört auch Kritik dazu. Ja, dann sehe ich das ja so, das ist ein wichtiger Input, weil es eine Facette sehr intensiv beleuchtet, die ganz wichtig ist. Natürlich kann man immer die Frage stellen, Ursache und Wirkung. Man muss auch Sender und Empfänger nehmen. Es gibt auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die den Empfänger betrifft. Durch die Online-Medien ist auch ein anderes Freizeitverhalten da und. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man sagt, jetzt nimmt Qualitätsjournalismus auf der einen Seite ab, weil eben Kostenmodelle nicht mehr da sind, sondern man muss natürlich auch die Menschen erreichen und auch deren Erwartungshaltung ändert sich. Das heißt, man muss es wirklich gesellschaftspolitisch diskutieren. Und wir stellen es ja auch als Parteien fest, der Peter Struck weiß das, wir haben immer ganz tolle Diskussionen in der Bundestagsfraktion, sehr differenziert, aber was kriegen wir rübergebracht? Das ist zum Teil auch natürlich medienbedingt, aber zum Teil auch dadurch bedingt, dass die Menschen andere Dinge im Kopf haben, immer weniger bereit sind aufzunehmen, und die Frage ist, selbst wenn man die beste Zeitung hätte, ich sag mal in Klammern, selbst wenn man die beste Partei hätte, erreicht man immer alle. Also deshalb sind das sicherlich vielschichtige Fragen, die man nicht monokausal beantworten kann, aber ich finde schon, dass die Medien in dem Sinne eine besondere Bedeutung haben. Sie haben es an einer Stelle genannt, ich sage mal sinngemäß, es ist ein Unterschied, ob wir eine Blogosphäre haben, wo individuelle Äußerungen da sind, oder wo es eine Öffentlichkeit gibt, wo man auch ein bisschen Zusammenhalt stärker herstellen kann. Und dieser Zusammenhalt muss eine gesellschaftspolitische Debatte sein.
Das war ja ursprünglich mal die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen übrigens, dass sie eine Diskussion gesamtgesellschaftlich anregen. Nun gibt es bei uns, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, ja ein interessanter Versuch der ARD, wie sie junge Leute über Akteure zu sich holt. Also wenn schon keiner das erste Programm guckt, dann nehmen wir doch Stefan Raab, lassen ihn beim ersten Programm ein Lied für Oslo machen, und dann gucken die jungen Leute die ARD und stellen fest, die gibt es. Oder wenn auch jüngere Menschen Günther Jauch gerne sehen bei Wer wird Millionär, dann holen wir Günther Jauch doch in die ARD, und dann sagen alle Jüngeren, jetzt gucken wir die ARD. Ob das aufgeht, jenseits des Lieds für Oslo, wird sich zeigen. Aber eines stimmt natürlich, egal wie viel Qualitätsjournalismus Sie anbieten, es gibt nur eine begrenzte Zahl von Nutzungswilligen, sage ich mal. Also Deutschlandfunk ist ein toller Sender, aber die Quote ist ein bisschen gestiegen, aber sie hat ihre Grenzen.
Aber vielleicht nur ein Aspekt zu dieser Debatte. Das ist völlig richtig. Ich finde, es gibt in liberalen Demokratien gibt es die passive Öffentlichkeit. Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass auch wenn er selbst sich nicht für die Politik interessiert, dass diejenigen, die für ihn da sind, den Karren nicht in den Dreck fahren. Aber, und das gibt es eben auch, es gibt die Phasen der aktivierten Öffentlichkeit, wo sich die Bürger plötzlich zu interessieren beginnen. Und genau für diese Perioden brauchen wir für alle ein Mediensystem aus professionellem Journalismus. Wir wollen in liberalen Gesellschaften medienfern leben können, auch politikfern leben können, aber als Bürgerinnen und Bürger müssen wir in liberalen Gesellschaften auch dann wieder uns politisch interessieren, wenn es uns etwas angeht. Und dann brauchen wir ein solches Mediensystem. Und das wissen wir. Wenn eine Krise ist wie 9/11, solche unmittelbare Bedrohung, dann kommen alle zu den ARD, also den Qualitätslabels, dann geht man wieder in die Frankfurter Zeitung hinein, weil man dann wirklich wissen will, was abgeht. Nicht? Für diese Situation brauchen wir immer erwachsene Demokratien einen Qualitätsjournalismus.
So, jetzt sind Sie dran mit Fragen, kritischen Anmerkungen. Sie dürfen jetzt zunächst Veranstaltung gehen, wenn Sie mögen.
Wir haben in der Landesvertretung einen Landesminister.
Sie müssen sich nicht entschuldigen, es war nur eine kleine flapsige Peter.
Meine Frage, Herr Imhoff, führt eigentlich das, was Sie zuletzt auf dem Punkt aufgeführt, politischer Populismus zu einer Verschlechterung der Qualität des politischen Personals, der Leute, die agieren, und der Programmatik der Parteien und zur Stärkung von rechten Parteien?
Ja, also empirisch ist es eindeutig. Dort, wo wir einen raschen Zerfall der öffentlichen Kommunikation haben, überall da haben wir neue populistische Akteure. Und im Kontext jetzt der Globalisierungsängste rechtspopulistische Akteure, die haben immer gegen die Eliten, gegen die eigenen Eliten und gegen das Fremde, das ist im Grunde genommen einfach das, wir sagen, das Werkzeug rechtspopulistischer Politik. Und überall da haben die sehr viel Resonanz, weil sie zugespitzte Botschaften machen, weil sie auf den Mann spielen, weil sie auch das Heimatgefühl befriedigen und immer mehr auch den Mittelstand abholen. Das heißt, wir haben es in Holland zu tun, wir haben es in der Schweiz zu tun, wir haben es auch in Österreich zu tun, mit einem bis tief in den Mittelstand hinein, in der Rechtsextreme, wenn die FPÖ beachten, weit rechtsstehenden rechtspopulistische Akteure in die SVP beachten oder bei Will, dass wirklich massiv rassistisch fremdenfeindliche Bewegungen bis weit in den Mittelstand hinein unterstützen.
In der Schweiz auch?
In der Schweiz auch, ja. Weil die SVP, die hat knapp 30%. Es gab noch nie eine Partei, die so viel Stimmen hat.
Zum Mikro, da steht eins.
Mich würde interessieren, Sie haben gesagt, dass das Jahrbuch in der Schweiz eine Diskussion über die Qualität der Medien initiiert und befördert. Das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert. Wer sind die Adressaten und die Rezipienten dieses Jahrbuchs und wo findet diese Diskussion statt, wenn die Diskussion, wie ich annehme, in den Medien stattfindet? Kann man ja da eine gewisse Bereitschaft der Medien selbst konstatieren, über ihre eigene Qualität zu reflektieren. Ist das so oder findet die Diskussion dann doch eher in den politischen Parteien oder in der Zivilgesellschaft oder sonst wo statt?
Es ist zum Glück so, dass die Qualitätsmedien das sehr breit aufgenommen haben, also beispielsweise die NZZ, der Le Temps im französischen Sprachbereich, aber auch die St. Galler Zeitungen, also diejenigen Medien, die noch auf Qualität achten, auch die öffentlichen haben das aufgenommen. Und es wurde natürlich von denjenigen boykottiert, bis geschnitten, bis hin zu sagen, Versuch dagegen vorzugehen, eben der Verleger, der in sehr vielen seiner, der größte Verleger in der Schweiz, der in sehr vielen seinen eigenen Medien gegen das Jahrbuch Stellung genommen hat. Das hat aber alles Resonanz geschaffen und dann darüber hinaus natürlich in den medienkritischen Blogs und in den Journalistenblogs. Also die Journalisten sind ja die hauptsächlichsten Blogger. Das heißt, unter den Journalisten ist das Jahrbuch in kürzester Zeit bekannt geworden wie ein bunter Hund. Ich war selbst überrascht. Also für die Journalisten ist das jetzt ein Maßstab und man wartet auf das nächste Jahrbuch und will dann gucken, wo das eigene Medium ist.
Ich würde dann auch interessieren, der personelle und finanzielle Aufwand, den Sie betreiben mit diesem Jahrbuch, ist der für die Medienverhältnisse, für die Medienlandschaft der Bundesrepublik auch vorstellbar, der Aufwand, den Sie für ein solches Jahrbuch betreiben müssen?
Also der finanzielle Aufwand ist, wenn ich das in Euro übersetze, ist etwa ein Jahrbuch kommt etwa auf 500.000 Euro, also relativ teuer, weil doch viel Forschungspersonal damit verbunden ist. Aber gemessen, sagen, am Markt, das ist ein 6-Milliarden-Markt in der Schweiz, ist das ein ganz kleiner Hebel, der hier angesetzt wird, der doch eine Diskussion auslösen kann. Für Deutschland müsste man, in der Schweiz sind die Lebenserhaltungskosten größer, für Deutschland müsste man sicher pro Jahrbuch zwischen 750.000 und 1.000.000 Euro rechnen, wenn man den Forschungsstab mit einrechnet. Es muss seriös sein, man darf nirgends einen Fehler machen, sonst wird man aufgehängt in diesem Bereich. Aber in Deutschland gibt es diese Forschungskapazität und gäbe es die Möglichkeit.
Nun gibt es ja in Deutschland bereits einige Publikationen. Es gibt das Jahrbuch der Landesmedienanstalten, die sich mit den kommerziellen beschäftigen. Es gibt die Mediaperspektiven, in denen sehr viel berichtet wird, auch die, glaube ich, jedes Jahr, die Studien von Krüger. Es gibt von der KEK Untersuchungen etc. pp. Also die Frage wäre ja eher zu stellen, ist es möglich, zumindest Teilbereiche, die bereits jetzt finanziert sind, zusammenzufassen, um einen Qualitätsatlas der Bundesrepublik zu schaffen, der sicherlich nützlich wäre.
Wir haben hier ein Problem, das wir auch in der Schweiz haben, oder generell in der Wissenschaft, dass im Grunde genommen wissenschaftliche Arbeit sich über Originalität rechtfertigt. Und das gilt auch für die Medienwissenschaft. Das heißt, die greifen immer wieder einzelne partikuläre Themen auf, behandeln die, machen großartige Dinge, manchmal auch schlicht Schrott, wie jeder Berufszweig. Aber man kann aus diesen einzelnen partikulären Elementen kein wirkliches Jahrbuch, weil entscheidend ist die Systematik, nicht? Man muss eine gewisse Grundsystematik einziehen. Man nimmt diejenigen Normen, die auch im Journalismus selbst verankert sind, die wir aus der Aufklärung herleiten können, und misst dann gleich die Medien durch und macht das im nächsten Jahr wieder neu. Und dann gibt es diesen Vertiefungsbereich, auch im Jahrbuch vorgesehen, wo ganz besonders gute medienwissenschaftliche oder öffentlichkeitssoziologische Arbeiten dann verankert werden können. Aber es braucht einen Bereich, der repetitiv immer, wir brauchen ein Observatorium öffentliche Kommunikation. In Deutschland wäre am besten ein Max-Planck-Institut.
Weitere Fragen von Ihnen? Anmerkungen? Gerda Holunder.
Mich interessiert besonders das, was Sie unter Abschichtung verstehen. Also Sie haben gesagt, da gibt es eine Korrelation zwischen den Rezipienten der oberen Garde der Zeitungsmacher und dann schichtet sich das immer weiter ab und die Abschichtung, sagen Sie, ist viel, viel stärker geworden. Das ist in großem Modo plausibel, aber auf der anderen Seite ist natürlich, hat man ja immer darauf gesetzt, dass es eine Korrelation zwischen Bildung und Rezipienten besserer Information gibt. Nun gibt es mehr Abiturienten, ich nehme an, das ist in der Schweiz auch nicht anders. Also das heißt, formal ist der Bildungsstatus ja nicht schlechter geworden, sondern eher besser geworden. Trotzdem haben wir diese Erscheinung. Haben Sie dafür eine Erklärung, die diesen psychologischen Faktor nicht so stark betont, wie das häufig gemacht wird? Also den psychologischen Faktor verstehe ich, dass man sagt, na ja, die Leute haben so viel zu tun und die haben so viel Stress und die brauchen Ablenkung und Menschen sind nun mal so, aber dass sie nicht nur mal so sind, weiß man, dass, weil es andere auch gibt. Haben Sie eine Erklärung?
Das ist eine sehr gute Frage. Nicht? Wir verdanken eigentlich die Qualitätsstandards des professionellen Journalismus der bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts. Und die hat sich durchgezogen. Und wenn wir die Arbeiterpresse betrachten, dann hat sie sich eben gerade an dieser bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit immer orientiert. Auch die ganzen Arbeiterbildungsvereine, nicht? Es ging dazu, auch tatsächlich in der Kunst und der Kultur auch die entsprechenden Klassiker zu kennen, auch Goethe wirklich in Arbeitervereinen zur Kenntnis zu nehmen. Und entsprechend war auch die Arbeiterpresse ganz stark orientiert eigentlich an dieser bildungsbürgerlichen Kultur. Und diese bildungsbürgerliche Kultur hat sich dank den guten Medien bis in die Gegenwart erhalten, wenn wir jetzt die Zeit in Deutschland betrachten. Jetzt diese bildungsbürgerliche Kultur, die kippt uns weg unter der Perspektive von Medien, die Menschen nicht mehr als Bürgerinnen und Bürger betrachten, sondern nur noch als Medienkonsumenten. Wenn sie das tun, wenn die Medien das tun, dann gibt es Konditionierungseffekte. Und diese Konditionierungseffekte laufen über Human Interest. Und Human Interest sind diese Dinge, die ich immer verstehe. Liebeskummer verstehe ich immer. Ich muss mich hier überhaupt keine strukturellen Zusammenhänge kümmern. Deshalb auch der Erfolg des Social Web. Alles wird emotional eingebettet. Das heißt, das ist die große Komplexitätsreduktion, die stattfindet, weil diese Konditionierung durch eine bildungsbürgerliche Öffentlichkeit, ein analytisches Verständnis von Politik und Gesellschaft, nicht mehr vermittelt wird. Und das bedeutet, dass gut ausgebildete Jugendliche, das kann jeder Hochschullehrer kann das bestätigen, die aus dem Gymnasium und in die Universität kommen, kaum mehr ein Verständnis für Gesellschaft haben, sondern nur noch Verständnisse für Gemeinschaft. Und das ist im Grunde genommen etwas ganz Verrücktes. Man muss denen, wenn sie Sozialwissenschaft studieren oder Geisteswissenschaft studieren, zeigen, es gibt neben der Gemeinschaft, der Familie, des Freundeskreises so etwas wie eine Gesellschaft. Weil die ganzen Medienkonsum ist über Human Interest bis zum Social Web auf Gemeinschaften ausgerichtet, auf Themengemeinschaften ausgerichtet, Freundesgemeinschaften ausgerichtet. Jetzt Gemeinschaften können aber die Infrastruktur moderner Gesellschaften nicht aufrechterhalten. Ja, die können nicht die Energie produzieren, die notwendig ist, um das Internet aufrechtzuerhalten. Sondern Gemeinschaften schließen sich an die ausdifferenzierten Systeme moderner Gesellschaften nur von außen her an. Aber diese Konditionierungseffekte haben wir, und diese Konditionierungseffekte haben wir eben vor allem natürlich auch durch eine veränderte Form der Bildung, der Schulbildung, in der die Gemeinschaft ganz stark gefördert wird, die Gesellschaft vernachlässigt wird, bis hin zum Staatskundeunterricht und auf der anderen Seite durch die Medien.
Herr Moff, ich finde erstens Ihre Aussagen sehr spannend. Aber die Akteure, also die Hauptakteure in Ihrem Modell sind die Medien sozusagen, die Qualität absenken. Ja? Und wir müssen ja versuchen, sozusagen Akzeptanz zu finden für Ihre Ziele, auch beim Publikum. Ja? Deswegen gucken wir vielleicht mal aufs Publikum. Also mich würde interessieren, also offenbar gibt es ja die Abwendung des Publikums auch von diesen Qualitätsmedien. Ja? Also die können sich, ich behaupte mal, viele können sich den Tagesanzeiger ja leisten und kaufen ihn jetzt nicht mehr. Also was ist die Rolle des Publikums? Vielleicht können Sie darauf eingehen. Warum folgt das Publikum diesen Qualitätsidealen, die wir zusammen haben, nicht mehr?
Ja, das ist, also in der Medienökonomie wird diese Frage als Qualitätsparadox ausgewiesen, dass moderne Konsumenten normalerweise an Qualität interessiert sind, interessanterweise im Bereich der Medien nicht. Und insbesondere in den Gratis-Zeitungsländern, wo die Pendlerzeitungen überall aufliegen, haben die Menschen tatsächlich das Gefühl, sie seien informiert. Sie seien informiert, wenn sie 20 Minuten lesen. Das ist die bekannteste und gewichtigste Schweizer Gratiszeitung überhaupt. Und haben dann nicht mehr das Gefühl, eine Abonnementszeitung zu lesen. Jetzt, das ist ein Gewohnheitsgut. Medien sind Gewohnheitsgüter und gleichzeitig Vertrauensgüter. Das heißt, außer solche Expertenkulturen wie in der Wissenschaft, die Medien systematisch miteinander vergleichen, oder das politische Personal, das angewiesen darauf ist, wie die Medien über politische Inhalte berichten, sind die Menschen eigentlich auf einzelne Medien hin ausgerichtet, gewöhnen sich daran und vertrauen ihnen auch. Das heißt, wir haben bei den Medien einen außerordentlich hohen Konditionierungseffekt, einen Sozialisierungseffekt auf die einzelnen Menschen. Wir können also im Grunde genommen nicht eine Umerziehung machen. Der Markt erzieht die Menschen zu qualitätsschwachen Inhalten. Und dann vertraut man diesen und gewöhnt sich auch an diese Inhalte selbst. Und schon sind sie verloren für die Abonnementszeitung. Und dann können wir die Redaktionen nicht mehr finanzieren. Es ist auch kein, im Grunde genommen kann man auch sagen, etwas gratis abzugeben, und das hat der Deutsche Verlegerbund ja verhindert, aber in allen anderen, den meisten anderen europäischen Ländern haben wir dieses Phänomen. Etwas gratis abzugeben ist ja auch kein Markt mehr.
Also wäre doch die Konsequenz keine Gratiszeitung und kein gratis Internet, wenn es um Informationen geht. Das heißt, wir müssen eine Öffentlichkeit wieder gewöhnen daran, dass nicht nur Qualität, sondern auch Information
etwas kostet.
Aber aus anderen Gründen. Die Verleger sagen es, weil das unser Geschäftsmodell wird zerstört, wenn wir so blöd waren, das bis jetzt umsonst anzubieten. Und nun genau. Uns wundern, dass die Leute sagen, es war doch immer umsonst, wieso jetzt nicht mehr? Also diesen Umerziehungsprozess müsste dann der Markt wieder leisten. Denn wenn sie es staatlich verordnen wollen, wird es nicht funktionieren.
Ja, man könnte aber nicht, ich habe dann in der Schweiz auch vorgeschlagen, dass wenn man zu solchen Förderungsmaßnahmen greifen würde, dass man diejenigen Verlage, die Gratisangebote weiterhin anbieten, eben nicht fördert. Gerade weil über diese Lenkung überhaupt wieder ein publizistischer Wettbewerb lanciert werden könnten, weil wir haben keinen publizistischen Wettbewerb mehr. Wenn die Dinge gratis abgegeben werden, wir hätten auch keinen Wettbewerb mehr an den Nahrungsmitteln, wenn man das gratis abgibt.
Bitte.
Ich habe eine Frage an Herrn Imhoff, gerade weil die Schweiz ja auch eine Erfahrung hat im Rundfunkbereich, dass sie mit dem Service Public auch Private beauftragen kann, im Gegensatz zur deutschen Lösung, wo das sozusagen festgeschrieben ist an die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ob es da nicht leichter fällt, vor diesem Hintergrund auch so eine Beauftragung für sozusagen Qualitätspresse auch im Printsektor politisch durchzusetzen, ist die eine Frage. Und zum anderen die Frage, die Debatte, die wir hier führen, stößt mir so ein bisschen übel auf, weil sie klassisch bildungsbürgerlich ist. Seit es ein Bildungsbürgertum gibt, diskutiert das Bildungsbürgertum über den Verfall der Werte, dass die Leute immer blöder werden, immer unterhaltungsorientierter sind. Das dreht sich so ein bisschen im Kreise und das ist sicherlich eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Meine Beobachtung ist aber noch eine andere. Gerade bei den viel zitierten jungen Menschen an der Universität beispielsweise ist es ja nicht so, dass sie diese Qualitätsmedien nicht nutzen. Sie sind nur nicht bereit, dafür zu zahlen. Sie nutzen sie vielleicht sogar intensiver, indem sie eben an einem Tag von Taz, SZ, FAZ bis sonst wohin vergleichen, aber eben online ohne Zahlungsbereitschaft. Insofern glaube ich, müsste man schon eher nochmal diskutieren, ohne jetzt sozusagen die Politik der Verleger hier zu vertreten, wenn wir die Menschen sozusagen nicht zu ihrem Glück zwingen können und sozusagen die ganze Bildungsmisere und diese Sache nicht von heute auf morgen lösen können, ob wir nicht wirklich zu anderen Finanzierungsmodellen kommen. Das eine wäre sozusagen Beauftragung, wie es in der Schweiz im Rundfunkbereich läuft, und das andere wäre eine Frage, ob nicht gerade unter Verhältnissen, die stärker monopolisiert sind in der Schweiz, die Verleger sich auch leichter täten, Paid Content durchzusetzen. Hier kommt von Verlegerseite immer das Argument, keiner traut sich sozusagen als Erster das zu tun, weil dann alle zur Konkurrenz gehen würden. Vielleicht ist ja das Monopol von Tamedia in der Schweiz auch eine Chance für Qualität, indem man Zahlungsbereitschaft erzwingt.
Gut, vielleicht zunächst zum ersten Aspekt. Das ist in der Tat, wird in der Schweiz ein Versuch unternommen, die Privaten zu konzessionieren und ihnen auch Auflagen zu machen, formaler Natur. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die Journalisten eine Ausbildung haben, sie müssen rudimentäre Ressorts haben. Man traut sich noch nicht, eben auch inhaltliche Vorgaben zu machen. Aber hier ist der Schritt eigentlich schon erfolgt und da haben Sie vollkommen recht, diesen Pfad könnte man ausbauen. Der andere Aspekt, ich habe das befürchtet, sobald ich den Begriff des Bildungsbürgerlichen in den Mund genommen habe, dass dann die Kulturkritik kommt. Die Studierenden machen eben nicht den Qualitätsvergleich auf der Printebene, sondern sie machen es über Online. Und das Problem ist, dass in Online ist nicht drin, was man erwartet. Das ist noch das Verrückte. Es ist gratis. Die Leute haben das Gefühl, die Studierenden haben das Gefühl, aha, wenn ich die Taz online lese oder wenn ich die Frankfurter Allgemeine online lese, dann habe ich die Frankfurter Allgemeine. Dabei ist es ein 24-7 Agenturjournalismus, der hier abgefüllt wird. Natürlich haben wir Unterschiede, das können wir in der Schweiz auch zeigen. Die NZZ online ist besser als Tagesanzeiger Newsnet online. Aber zwischen NZZ online und der NZZ selbst besteht ein gewaltiges Qualitätsgefälle. Einfach weil das Personal auf der Ebene der Online-Redaktionen sehr viel kleiner ist und permanent auf Klickraten achten muss. Und weil das Nutzungsverhalten auf diesen Online-Seiten sehr viel kurzweiliger ist. Das heißt, wir haben es in Deutschland zu tun, dass diejenigen, die intensiv Bild nutzen online, die sind 40 Minuten auf Bild online im Monat. 40 Minuten. Das heißt, wir haben es mit einem ganz anderen Nutzungsverhalten zu tun. Und das muss ich allen Studierenden muss ich erklären. Ihr habt es nicht mit dem zu tun, was ihr erwartet, was ihr hier liest. Und ihr habt viel mehr Agenturberichte, viel mehr Episodisches, viel mehr Human Interest und viel weniger Einnahmen.
Nun ist die Situation sofort ja bei uns noch ein bisschen anders. Also ich spreche jetzt mal als Mitglied des Medienrates hier. Wenn wir lassen zu, etwa im Fernsehbereich, wenn wir noch zulassen, überhaupt Vollprogramme oder Spartenprogramme. Und ein Vollprogramm muss Nachrichten zu einer vertretbaren Zeit senden. Im Hörfunkbereich werden Frequenzen vergeben mit bestimmten Programmschemata, die dann auch zu erfüllen sind. Gerade haben wir das Erlebnis bei Radio Paradiso, dass ein Richter meint, die müssen nicht erfüllt werden, aber auch das sind Auswüchse. Also ich sehe schon noch existierende Regulierungsmechanismen, die nicht alles freigeben. Also dass jemand sagen kann, Nachrichten interessieren die Leute nicht, die halten nur auf, die lasse ich weg. Nur kann man sie sicher verstärken und verbessern.
Schon. Neulich stand in der Zeitung, eine Prognose irgendeines bedeutenden internationalen Medienforschungsinstitutes, wonach es, ich glaube, 2017, 18, das waren so Zeitschienen angegeben, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, in Deutschland keine gedruckte Presse mehr, in den USA keine gedruckte Presse mehr geben wird und dann sofort laufend ging das über England, Frankreich, in Deutschland 2032 bis 36 oder sowas, überhaupt keine gedruckte Presse mehr geben wird. Glauben Sie das oder wie sehen Sie das?
Nein, das glaube ich nicht. Es ist klar, dass die Online-Plattformen werden zu den entscheidenden Plattformen gehören, auch neue Lesegeräte werden dazukommen, aber dass die Presse, die gedruckte Presse als solche bis 2032 oder sogar 2017 keine Rolle mehr spielt, das glaube ich nicht, weil die Habitualisierung an die Presse und an das Medium Papier, das immer noch wesentlich in vielen Hinsicht geeigneter ist als ein Tablet-Computer, das wird so schnell nicht verschwinden. Aber nebenher werden wir solche Tablet-Computers haben und die Jugendlichen werden sehr viel stärker ihren Medienkonsum darüber organisieren.
Wenn ich keine Frage mehr sehe, dann danken wir Ihnen ganz herzlich.
Gerne. Gerne.
Also so richtig, so richtig froh gucken wir nicht in die Zukunft, die aus der Schweiz herüberweht, aber wir sind aufgerufen, es zu verhindern. Vielen Dank.